so in diese Richtung ging. Und zwar war das an einem Tag, wo ich mit dem Fahrrad zur Schule gefahren bin und nass geworden bin vom Regen und hatte auch mit ihm Unterricht. Und danach hatte er mir so eine SMS geschrieben von wegen, dass es Männer gibt, die das irgendwie so ganz toll finden, wenn eine Frau durchnässt ist vom Regen, weil das dann so die Konturen betont und man dann irgendwie Lust hat, sie der Frau auszuziehen. Und das war so ein bisschen doppeldeutig, aber ich wusste natürlich, dass er das schon auch so ein bisschen auf mich bezieht und ich wusste gar nicht, wie ich darauf antworten sollte.
Herzlich willkommen bei Das wahre Leben. Alle neuen Folgen immer zuerst in ARD Sounds. Ich bin Michael Steinbrecher und ich rede heute mit Marie. Marie ist 15, ein junges Mädchen, das es zu Hause oft nicht leicht hat. Und dann ist da ihr Lehrer. Er kümmert sich um die junge Schülerin, ist in einer schweren Krise für sie da und baut Vertrauen auf. Irgendwann schickt er ihr aber Textnachrichten mit erotischem Inhalt. Der Beginn einer manipulativen Liebe, die in seiner Fantasie beginnt und immer konkreter wird. Aber erstmal herzlich willkommen, Marie.
Ja, hallo, schönen guten Morgen.
Morgen, Marie, und danke dir für dein Vertrauen erstmal. Marie, aus rechtlichen Gründen können wir deinen richtigen Namen nicht nennen. Das liegt vor allem daran, dass die Person, von der ja auch in diesem Podcast dann gleich die Rede sein wird, nicht erkannt werden darf. Was würdest du sagen, was warst du, wenn du dich zurückversetzt? Was warst du für ein Mädchen damals mit 15?
Oh, das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, die 15-jährige Marie war ganz anders zu der Person, die ich irgendwie heute bin, also der erwachsenen Frau. Ich würde schon sagen, ich war so sehr introvertiert. Ich hatte immer auch einen guten Freundeskreis, großen Freundeskreis, bin richtig gerne zur Schule gegangen. Mhm. Aber ja, schon eher so auch ein bisschen schüchtern, introvertiert. Und ich habe die Musik geliebt. Das war für mich so ein, ja, so ein, auch ein Medium, um mich irgendwie so auszudrücken. Und ja, bin eigentlich, würde ich sagen, so ein ganz normales 15-jähriges Mädchen gewesen, was ich noch so ein bisschen selber finden muss. Und ja.
Ich höre so raus, guter Freundeskreis in der Schule, die Schule ein guter Ort auch für dich. Wie sah es denn bei dir zu Hause aus? Wie war dein Leben zu Hause?
Ja, ich glaube, deshalb war die Schule auch so wichtig für mich und deshalb fand ich die Schule auch also generell total toll, weil also zu Hause war es sehr chaotisch, es gab sehr viele Umzüge. Meine Mutter hatte sich zur Zeit auch dann vom Lebensgefährten getrennt und ja, also das war wirklich sehr instabil, so würde ich es glaube ich am besten beschreiben und deshalb auch der Schule, das war so ein bisschen so ein Schutzraum und wo man das eben halt dann alles noch vergessen konnte, was zu Hause passierte und ja, von daher würde ich sagen, war das so schon ein Kontrast, also das Zuhause und dann die Schule.
Wie war denn dein Verhältnis zu deiner Mutter? Also war das trotzdem innig oder war da gar nicht so viel Aufmerksamkeit? Wie würdest du das beschreiben?
Also meine Eltern waren getrennt. Ich habe meinen Vater auch noch gesehen, aber ich habe bei meiner Mutter gewohnt und eben halt genau bei ihrem Lebensgefährten, von dem sie sich ja getrennt hat. Es war schon auch eine innige Beziehung. Also ich habe meine Mutter auch geliebt. Ich weiß auch, dass sie mich unwahrscheinlich geliebt hat. Und da war auch Zuneigung, aber da war jetzt keine Beständigkeit oder irgendwie, dass sie sehr viel auf mein Leben geachtet hat und was in meinem Leben eigentlich wirklich passiert. Also da hat sie, wie gesagt, einfach sich mit sich selber mehr beschäftigt zu dieser Zeit einfach.
Und die Schule war also der Ort, wo du dich vielleicht sogar sicherer gefühlt hast? Mehr aufgehoben?
Ja, ja? Ja, absolut aufgehoben, sicher gefühlt in der Schule. Ich war ja auch in dieser Musik-AG und das war ja auch meine Leidenschaft. Und das war für mich auch so ein Raum, also auch dieser Musikraum, das war ja fast für mich wie so ein zweites Zuhause. Und genau, da habe ich mich unwahrscheinlich sicher und wohl gefühlt.
Musik, war das so, was war denn da deine Leidenschaft? Also hast du gern gesungen, hast du gern Instrumente gespielt, hast du gern getanzt? Das hat ja so viele Ausdrucksformen, die Musik.
Was? Ja, ich habe Gitarre gespielt.
Ja, okay.
Also ich habe E-Gitarre gespielt und ja, war auch so ein bisschen so in dieser, ich sag mal so Rock-Schiene so. Und genau, also ja, und auch habe das, wie gesagt, dann also von Akustikgitarre auf E-Gitarre bin ich dann zu der Zeit auch umgestiegen und ja.
Und welchen Eindruck hat dieser Lehrer, über den wir heute ja auch sprechen, zu Beginn auf dich gemacht?
Also ich hatte ihn auch in einem Unterrichtsfach, also ich kannte ihn schon lange, also ich kann auch gar nicht mehr sagen, wann der erste Moment war, als ich ihn kennengelernt habe, weil er gefühlt immer an dieser Schule war und auch immer gefühlt irgendwie ein Lehrer dieser Schule. Und der hatte auch immer schon, auch im Unterricht, so einen sehr souveränen Eindruck gemacht. Also das war wirklich eine sehr starke Person im Sinne, die hatte eine sehr starke Anziehungskraft. Die konnte ja Schüler gut mitnehmen im Unterricht. Und der war unwahrscheinlich lustig auch und der war auch ein total angesehener Lehrer. Also von daher, ich habe mich eigentlich immer so auf den Unterricht mit ihm gefreut und dann auch noch mit der Musik AG, wo er auch mit beteiligt war. Das war eigentlich immer eine Person für mich, die einfach positiv war.
Und ich höre raus, eben auch beliebt, weil eben der Unterricht auch so war, dass es einen interessiert hat, ja?
Genau, total. Mhm. Also der hat den Unterricht mega interessant gestaltet. Und er hat natürlich auch, er war auch schon nah an den Schüler, Schülerinnen dran. Also das muss man schon auch sagen. Es war schon auch jemand, der auch vielleicht auch nicht immer diese Distanz auch schon nicht so im Unterricht so halten konnte. Aber natürlich in dem Alter ist das ja eher interessant. Und deshalb, glaube ich, war der auch so beliebt, weil der sich nicht immer so wie so dieser klassische Lehrer verhalten hat, der so streng ist und irgendwie nur Noten vergibt, sondern schon irgendwie auch mit uns lachen konnte und auch über sich selber lachen konnte irgendwie.
Also so ein bisschen mehr bei aller Autorität, aber auch so ein umgänglicher Typ, einer, der so Augenhöhe hergestellt hat. Wie alt war der denn so ungefähr, dass man so eine Vorstellung hat, ganz grob?
Ja, also ich würde sagen, dass, also um es jetzt grob zu beschreiben, würde ich so sagen, Anfang 40.
Und diese Musik AG, was hatte er dann für eine Funktion? Also wie kann ich mir das vorstellen? Hattet ihr eine Band, in der du dann eben Gitarre gespielt hast oder habt ihr irgendwelche Musical-Stücke aufgenommen? Ich habe keine Ahnung. Was habt ihr da so gemacht?
Ja, also er hatte diese Band mit betreut und genau, wir haben eben halt dann so ja, Cover-Songs und sowas eben halt gespielt. Also wir haben keine eigenen Songs geschrieben, aber er hat eben halt die Songs dann auch so vorgeschlagen und auch meistens immer als erstes angespielt. Und das hat dann auch nochmal so dazu beigetragen, dass das irgendwie auch so sich eine sehr starke Bindung zu ihm aufgebaut hat, weil wenn man auch so Musikstücke mitbringt, dann hat er auch immer so ein bisschen darüber so erzählt, warum er die toll findet und man auch immer so gedacht, dass man so einen Einblick irgendwie dann bekommt in sein Leben.
Also es war einfach auch persönlich, er hat sich auch als Mensch, wenn man so will, gezeigt. Wie ist es denn? Hattest du denn das Gefühl, dass er dich in irgendeiner Weise besonders unterstützt oder galt diese Aufmerksamkeit und die Unterstützung im Grunde erstmal allen gleichermaßen?
Also ich würde schon sagen, dass ich schnell gemerkt habe, dass er mich irgendwie anders behandelt. Also ich habe mich da schon echt so ein bisschen mehr so, ich würde sagen, so außer Kuren gefühlt so ein bisschen. Also er hat sehr viel auch mit mir alleine geprobt dann. Und ich habe schon auch gemerkt, sehr viel alleine mit den Kontakt gesucht. Also er hat auch viel dann in dieser Rolle mit dieser Musik AG, mit dieser Band, mich auch oft um meine Meinung gefragt zum Beispiel. Oder wenn er irgendwie auch fand, dass eine der Sängerinnen das nicht so gut gemacht hat, hat er mich danach auch immer irgendwie nochmal so zurückgerufen und dann war ich mit ihm allein und hat er öfter nochmal so gesagt, er weiß nicht, was er machen soll, ob man die vielleicht auswechseln sollte und also er hat schon sehr oft auch so Einzelgespräche mit mir gesucht und dann, wie gesagt, auch mit mir dann angefangen, alleine zu proben.
Und wie ging das dann weiter auf dieser Ebene? Wie würdest du die Entwicklung dann weiter beschreiben? So die nächsten Schritte?
Also was für mich dann eben halt so, was für mich so ein Schlüsselmoment war, war eben halt, dass, also es kam dann wieder dazu, dass wir alleine geprobt haben und wir eben halt, also ja, alleine eben halt auch auf so einem Zimmer waren. Und ich saß eben halt dann da und habe Gitarre gespielt. Er hatte wieder eben halt so ein Stück vorgeschlagen, was ich nicht kannte. Und ich war auch so ein bisschen überfordert, habe das versucht anzuspielen und richtig zu machen. Und er saß mir eben halt gegenüber auf dem Stuhl. Und ich war so total in dieses Spielen vertieft und ich bin plötzlich so aufgeschreckt, weil sein Gesicht so ganz nah an meinem war und ich so seinen Atem auch gespürt habe und er hat mich so ganz eindringlich angeguckt und ja, also fast wie so ein Beinerkuss.
Okay.
Der war wirklich so mit seiner Nasenspitze fast an meiner und ich bin ihm halt total erstarrt. Und einfach auch erschrocken, weil ich habe damit gar nicht gerechnet gehabt und habe auch noch diese Gitarre auch noch auf dem Schoß. Und dann hat er mich nochmal so eindringlich angeguckt und ist dann aber irgendwie, als ob es so einen totalen Riss gab in diesem Moment, aufgesprungen und dann aus diesem Raum gerannt. Und das war für mich schon so ein Moment, wo ich dann weiß, dass ich nachts das erste Mal alleine dann also wach lag die ganze Nacht und da mir bewusst geworden ist, der sieht mich irgendwie anders, der sieht mich sexuell.
Puh, und du warst da immer noch 15? Oder?
Da war ich immer noch
15.
Ja.
Hast du das in irgendeiner Form für dich einordnen können? Hattest du das Bedürfnis, mit irgendwem zu reden? Du hast ja gesagt, du hattest ja auch beste Freundinnen in der Klasse. Wie ging das in dir dann weiter?
Also ich glaube, das ist auch so Teil des Problems, weil man, also ne, mit 15, man weiß nicht, was man damit machen soll. Also
ja.
Erstmal, mein erster Gedanke war auch, habe ich mir das jetzt eingebildet? Ne? Also dann wusste ich aber schon instinktiv, okay, ich habe es mir doch nicht eingebildet. Aber dann war dann so diese Idee, aber was sage ich denn jetzt zu meinen Freundinnen? Wir haben uns fast geküsst. Ja, es ist doch nichts passiert. Also ich wusste auch gar nicht, wie ich das überhaupt beschreiben sollte, weil eigentlich war ja nichts passiert. Aber dann war doch irgendwie was passiert. Und das hat es auch so schwer gemacht, weil ich glaube, mir haben dafür auch so ein bisschen so diese Wörter gefehlt. Und genau, ich habe mich dann selber auch gefragt, ob ich das interessant oder gut finde, dass er mich wahrscheinlich also sexuell attraktiv findet. Und ich wusste auch selber nicht, also es war schon auch so ein bisschen spannend und interessant. Auf der anderen Seite war es aber auch schon beängstigend, weil ich nicht wusste eben halt, was als nächstes passiert oder wie weit das eben halt geht oder ob er es nochmal versuchen wird.
Ich meine, du hast ja gesagt, er ist dann irgendwie rausgelaufen. Es gab diesen Riss plötzlich in der Situation. Wie ging es denn dann weiter am nächsten Tag, an den nächsten Tagen? War dann dadurch auch was anderes, was anders zwischen euch?
Total. Also es war auch das erste Mal, dass ich das wirklich also mit ihm auch komisch angefühlt hat. Also ich ihn am nächsten Tag gesehen habe, war er natürlich freundlich, aber schon irgendwie auch distanzierter. Und das hat mich total verwirrt, das weiß ich auch noch. Ich habe auch total direkt gedacht, ob ich irgendwas falsch gemacht habe, ob er irgendwie Angst hat, dass ich was sagen werde. Und da habe ich auch schon so gemerkt, dass ja eigentlich, wie bröckelig auch diese Beziehung mit ihm ist und dass das jetzt einfach nicht mehr diese sichere Beziehung war zu ihm und einfach so dieser gute Lehrer, sondern dass sich total was verändert hat in dieser Dynamik, weil plötzlich waren da diese ganzen Fragezeichen, also und das Gefühl, dass es nicht mehr so ganz so ist wie vorher.
Nur um das nochmal zu verstehen, wie seid ihr denn so miteinander umgegangen? Du hast ja gesagt, er hat schon versucht, so auch zu anderen Augenhöhe herzustellen, nicht so distanziert zu sein, aber war er immer noch, hast du ihn gesiezt oder wie war so der tägliche Umgang miteinander? War immer klar, da ist der Lehrer oder hat sich da auch was vermischt?
Ich habe ihn permanent gesiezt, auch bis zum Ende und das hat ihn aber auch gestört. Also er hatte mir auch ein paar Mal das Du angeboten gehabt, aber ich konnte das irgendwie in meinem Kopf irgendwie nicht irgendwie umsetzen, weil er für mich einfach immer noch der Lehrer war.
Ist es richtig, dass es über diesen Lehrer auch Gerüchte gab?
Ja, genau. Es gab Gerüchte an der Schule, dass er eben halt mit einer ehemaligen Schülerin ein Kind hat. Und genau, die Gerüchte, die kursierten überall. Also die gab es in verschiedenen Jahrgängen. Die habe ich von verschiedenen Freunden, Freundinnen gehört. Das war wirklich immer, ja, so, das wusste eigentlich, also jeder dieses Gerücht kannte quasi jeder.
Auf welchem Niveau ging es dann weiter?
Dann hat das so eine Eigendynamik angenommen, die auch so ein bisschen von außen gelenkt wurde. Und zwar war das dann eben halt, dass es zu Hause sich die Situation nochmal richtig zugespitzt hat. Und dann tatsächlich eine Freundin von mir ihn als Vertrauenslehrer aufgesucht hat, weil er hatte auch noch in dieser Schule die Rolle so als Vertrauenslehrer. Und er hatte sich dann quasi noch offiziell in dieser Rolle auch noch um mich gekümmert. Also zu dem Punkt war der schon in so vielen Bereichen in mein Leben eingesickert quasi. Also ich hatte ihn im Unterricht, ich war mit ihm in dieser Schul-AG, in dieser Musik-AG. Und jetzt war er auch noch also offiziell mein Vertrauenslehrer, um sich mit meiner Situation zu Hause zu befassen. Und ja, dadurch hat er mir eben halt dann auch seine Handynummer gegeben.
Gab es da ein Gespräch oder sowas? Also dass ihr euch zusammengesetzt habt und du ihm dann auch so deine private Situation offenbart hast? Oder wie ist das abgelaufen?
Das war eher so, dass, also genau, eine Freundin hat das eigentlich initiiert. Ja. Und die war auch mit bei dem Gespräch. Genau, und wir drei waren eben halt dann in seinem Büro, was er auch dafür hatte in dieser Rolle als Vertrauenslehrer. Und sie hatte eigentlich dann eher so erzählt, was bei mir zu Hause los war, weil ich habe mich dafür total geschämt und habe vorher immer so darauf geachtet, dass ich das also nicht so in der Schule so erzähle und besonders nicht in dieser Musik-AG. Ich wollte auch immer das so ein bisschen von ihm geheim halten. Und er hat dann meine Freundin gefragt, ob sie das Zimmer verlassen kann, was ich auch, also jetzt rückblickend auch sehr, also komisch finde, dass er nicht wollte, dass sie weiterhin dabei ist. Und dann war ich mit ihm alleine und das werde ich auch nicht vergessen. Er ist dann auch aufgestanden und hat sich so, vor mich hingekniet und irgendwie meine Hand genommen und irgendwie gesagt, dass alles gut wird und mir so ein bisschen auch leicht auf die Schulter geklopft. Und genau, und dann hat er gesagt, dass ich mit ihm über alles sprechen kann, dass er immer für mich da ist. Und dann hat er das, also ja, seine Handynummer in mein Schulheft geschrieben.
Ich frage mich gerade, was das so auslöst, weil du warst ja in einer total instabilen Situation, ne? Wenn es zu Hause, wenn es dir schlecht geht und dann ist da jemand, der sagt, ich bin für dich da. Also glaubst du, dass er sich da auch bewusst eine Leerstelle ausgefüllt hat, in gewisser
Auf
Weise?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall hat er diese hat er das, also erkannt, dass ich dieses Bedürfnis nach irgendwie Schutznähe irgendwie, also total brauchte. Und ich habe ja doch gesessen und total geweint. Also das war auch so ein Moment, wo ich das erste Mal auch wirklich irgendwie das selber so an mich herangelassen habe, was da eigentlich so zu Hause passiert. Und wie er mir da so ja leicht auf die Schulter gefasst hat und so, das hatte ja auch einen unwahrscheinlichen ein Gefühl von Halt in diesem Moment auch einfach. Ich glaube schon, dass er das ein bisschen forciert hat auch, auf jeden Fall.
Und da war dann sozusagen eine doppelte Nähe. Einmal über die Musik und jetzt auch noch er, der Vertraute, zu den Themen, die eigentlich dein Innerstes berühren, dein Privatleben, deine Eltern, deine Mutter, dein Zuhause.
Genau,
Okay,
er hat dann
also.
auch ja dann auch meine Eltern ja auch kennengelernt. Er hat dann auch angefangen, mich öfter nach Hause zu fahren, beziehungsweise zu Freundinnen zu fahren. Wenn es eben halt zu Hause dann nicht gut lief, dann hat er eben halt dann mich auch mal zu einer Freundin gefahren. Also er ist über diese Vertrauenslehrerrolle einfach noch mehr so in mein Leben eingetreten.
Hattest du dann schon den Eindruck, ich meine, vom Lehrer nach Hause gefahren werden oder so? Das hat er wahrscheinlich auch nicht mit anderen groß gemacht, oder?
Nee.
Wie war das dann? Also war das irritierend oder einfach erstmal schön, da ist jemand für mich da? Wie würdest du das beschreiben? War das
Zuerst,
beides?
ja, es war ein bisschen beides. Also erst, also es war wirklich auch schön, muss ich auch sagen. Und das ist ja auch einer dieser Sachen, warum das so verwirrend ist, diese ganzen Gefühle, die man hat, weil es war schon auch schön. Und wie gesagt, er war ja auch irgendwie so ein charmanter, netter ein Typ einfach, und wir haben in seinem Auto immer Musik gehört und uns dann über Musik unterhalten, und er hat dann auch mich nie meistens direkt aus dem Auto gelassen, sondern er hat dann immer den Motor abgestellt, und wir standen dann noch vor meinem Haus oder vor dem Haus von einer Freundin und haben uns noch ganz lange unterhalten, hauptsächlich immer über Musik oder worüber sich auch 15-Jährige mit einem 40-jährigen plus Mann irgendwie unterhalten. Ich weiß auch heutzutage gar nicht mehr außer Musik, über was wir gesprochen haben, aber genau, es war für mich einfach so ein sicherer Raum, so ein Mann, mit dem ich mich eigentlich schon eher wohlgefühlt habe, und auch dieses Auto, das war schon auch eigentlich so ein schöner Ort irgendwie. Und ich weiß auch, dass er also andere Leute nicht nach Hause gefahren hat. Also ich habe mich da auch wieder so sehr besonders gefühlt und sehr erwachsen und sehr gesehen.
Diese Nummer, die er dir gegeben hat, war das denn eine Nummer für einen Notfall oder habt ihr dann über diese Nummer auch mehr Kontakt dann auch tagsüber, abends oder sonst wie gehabt?
Genau, das fing dann an, genau, dass er dann, dass wir das erste Mal haben wir, glaube ich, über Weihnachten geschrieben. Einfach erst ganz normal irgendwie, ne? Also er hatte, glaube ich, irgendwas geschrieben von wegen, ich hoffe, dass bei dir zu Hause alles in Ordnung ist zur Weihnachtszeit und denk irgendwie an dich und irgendwie sowas. Und so fing das dann auch an, dass wir also Nachrichten geschrieben haben, weil ich habe dann darauf geantwortet. Und dann wurde das auch sehr schnell sehr ja intensiv, dieser SMS-Kontakt, also mit, dass wir uns wirklich täglich dann auch geschrieben haben. Und auch als die Schule dann wieder losging, hat er dann auch angefangen, mir so CDs zu geben, und hat mich dann abends dann per SMS gefragt, wie ich die CD finde und die Musik und ob man das vielleicht irgendwas ist, was man auch in der Musik-AG spielen könnte. Und dann war das schon so, dass es wirklich anfing, irgendwie täglich, dass wir wirklich morgens, Mittag, abends, auch während der Schulzeit miteinander geschrieben haben.
Ich meine, das eine ist ja, wenn sich Lehrerinnen und Lehrer einfach bemühen um ihre Schülerinnen und Schüler, wenn es ihnen schlecht geht, erst recht, wenn sie Vertrauenslehrerin sind oder Vertrauenslehrer. Eine völlig andere Ebene ist es ja, wenn da auch erotische, sexuelle Andeutungen mitschwingen. Wie war das? Hat er da Andeutungen
Ja.
gemacht?
Ja, und das war auch, ich würde auch sagen, auch das war so ein bisschen so ein schleichender Prozess. Und zwar weiß ich noch so die erste Nachricht, die so in diese Richtung ging und was das mit mir gemacht hat. Und zwar war das an einem Tag, wo ich mit dem Fahrrad zur Schule gefahren bin und nass geworden bin vom Regen und hatte auch mit ihm Unterricht. Und danach hatte er mir so eine SMS geschrieben von wegen, dass es Männer gibt, die das irgendwie so ganz toll finden, wenn eine Frau durchnässt ist vom Regen, weil das dann so die Konturen betont und man dann irgendwie Lust hat, sie der Frau auszuziehen. Und das war so ein bisschen doppeldeutig, aber ich wusste natürlich, dass er das schon auch so ein bisschen auf mich bezieht. Und ich wusste gar nicht, wie ich darauf antworten sollte. Und das weiß ich noch, das war so die erste, sag ich mal, krasse SMS, die so in diese Richtung ging.
Und hast du da dann überlegt oder war es die gleiche Situation wie bei diesem Moment mit dem angedeuteten Kuss? Hast du da überlegt, mit anderen zu reden oder hast du das weiter alles in dir dann ausgetragen?
Ja, ich glaube, ab dem Punkt war ich schon so tief in dieser Situation gefangen, dass ich mich gar nicht mehr dem anvertrauen konnte. Oder so hat sich das auf jeden Fall angefühlt. Weil das irgendwie wie so ein Sog war und er mir ja auch so wichtig war und ich erstmal jetzt auch Angst hatte, wenn ich das ihm sagen würde, dass plötzlich diese Person aus meinem Leben gerissen wird. Und mit ihm kommt ja diese Schul-AG, diese Musiksachen, der Vertrauenslehrer, der Unterricht und so, ich konnte mir auch gar nicht vorstellen, dass er nicht mehr da ist. Und ich hatte schon ab dem Punkt auch die Angst, wenn ich das wem sage oder wem diese Nachricht zeige, dass ich ihn irgendwie auch verliere und damit auch diese ganze Unterstützung.
Also nach dieser einen SMS wurde das dann irgendwann mehr oder expliziter?
Ja. Genau, es wurde sehr krass explizit. Also es war jetzt noch ein bisschen doppeldeutig. Er hat mich dann auch gefragt, ob ich schon mal Sex gehabt habe. Und eigentlich habe ich auch die ganze Zeit, wenn ich jetzt mir das jetzt so durchlese, ich habe das also noch in meinen Tagebüchern, auch die ganzen Nachrichten, ich habe schon oft signalisiert, dass mir das ein bisschen unangenehm ist. Und ich habe auch oft signalisiert, also dass ich noch keine sexuelle Erfahrung habe, überhaupt nicht. Und er hat es aber immer so ganz gut umschifft und so gesagt, ja, aber du kannst mir das doch trotzdem erzählen. Und ich habe dann auch gesagt, ja, aber Sie sind mein Lehrer, das ist schon ein bisschen auch komisch. Und hat er aber auch gesagt, ja, aber das hält ja alles die Fantasie nicht auf. Klar, das, ne, wir dürfen das vielleicht nicht unbedingt umsetzen, aber das hält ja die Fantasie nicht auf. Und hat das immer so total gut umschifft und dadurch wurde das auch sehr krass, sehr explizit sexuell. Also ich bin da auch irgendwann drauf eingegangen. Und dafür schämen sich auch also viele Betroffene später, aber so ist es eben halt. Und ich bin da auch mit drauf eingegangen und wir haben dann auch wirklich dann sehr krasse sexuelle Nachrichten uns hin und her geschrieben.
Aber er hat ja da auch erstmal deine Grenzen einfach gar nicht respektiert in dem Sinne, ne? Sondern manipulativ dich irgendwie weitergeführt auf dem Weg, so hört sich das für mich an.
Ja, genau, er hat auch immer so gesagt, irgendwie, genau, das, also Gefühle ja, halten sich so quasi nicht an Regeln und man kann sich nicht aussuchen, wie man sich verliebt und so. Und so hat er auch, glaube ich, in mir dann so diesen Gedanken gesät, ja, das ist vielleicht so von außen verboten, aber im Endeffekt ist es nichts Schlimmes, weil eigentlich genau, man kann sich verlieben, indem man sich eben halt verliebt. Da hat man keine Kontrolle drüber. Und deswegen hat er das auch so ein bisschen, also in mir mich da so, ja, wirklich manipuliert.
Ich meine, das eine ist ja, dir besondere Aufmerksamkeit zu schenken, beim Gitarrenspiel und dich besonders zu fördern und auch noch an deiner Seite zu sein, wenn es dir privat nicht gut geht. Das kann man ja irgendwie auch alles noch nach außen sagen, okay, das ist die Aufgabe des Lehrers. Aber spätestens bei diesen Nachrichten, bei dem Sexuellen, all dem, was dann da dazugekommen ist, das war ja eindeutig grenzüberschreitend. Hat er dann dir gesagt, zeigt das bloß niemanden oder so? Oder war dem das egal? Also,
ja. Also der hat das noch subtiler gemacht. Deswegen glaube ich, war das auch so effektiv, was er gemacht hat. Er hat nie komplett gesagt, so zeigt das niemandem, sondern er hat immer irgendwie natürlich so schon gesagt, ja, wenn das rauskommen würde, dann müssten wir beide die Schule verlassen. Und das ist eigentlich nochmal viel schlimmer, als zu sagen, zeigt das niemandem, weil das quasi mir auch das Gefühl gegeben hat, okay, ich muss dieses Geheimnis auch schützen, weil wenn ich es nicht schütze und es rauskommt, auch ich alles verliere, nicht nur er. Dass ich dann auch meine Freundin verliere, diese tolle Schule. Und das finde ich ist nochmal viel effektiver, als einfach nur zu sagen, zeigt diese Nachrichten niemandem, sondern er hat mich mit zum Hüter dieses Geheimnisses gemacht.
Du warst ja damals immer noch 15 oder 16 oder wie alt
war? Jetzt war ich 16 mittlerweile, genau.
Hattest du den Eindruck, er will da flirtend oder hattest du den Eindruck, er kann sich auch vorstellen, dass ihr ein Paar werdet? Wie weit ging das denn?
Also es war auf jeden Fall mehr als flirten. Also er hat ja auch also quasi mir mehr oder weniger gesagt, dass er also Gefühle für mich hat und dass ich ein ganz besonderer Mensch in seinem Leben bin. Und es kam mir schon genau vor, wie dass er mein erster Freund ist irgendwie.
Ja. Ist es richtig, dass er dann auch beim Abschlussball zur mittleren Reife mit dir tanzen wollte?
Ja, das war genau, sowas macht ja auch ein Freund, sage ich mal. Genau, ja. Das ist auch so wie so ein Freund verhalten, genau, zum Abschlussball. Sind ja viele auch mit irgendwie mit ihrem Freunden dann dahin gegangen und ich hatte also keine Person und er hat dann eben halt mit mir den ersten Tanz auch getanzt und hat sich mit mir dann auch abgeseilt an diesem Abend und wir haben uns draußen hingesetzt und ich fand das damals alles super romantisch, weil da war irgendwie so ein Sternenhimmel und ich hatte natürlich dieses Abschlussballkleid an und da hat er sich irgendwie dann mit mir hingesetzt, meine Hand gehalten und da auch gesagt, genau, wie besonders ich bin, wie wunderschön und das hat sich schon auch genau einfach so nach einer Liebesbeziehung angefühlt.
Und deine Freundin? Also wenn er da mit dir tanzt, das war ja dann nicht irgendwo im Auto vor dem Haus deiner Eltern, sondern ja mitten im Zentrum der Aufmerksamkeit. Haben die diese Schwingungen wahrgenommen?
Ja, die haben die wahrgenommen. Die haben die Entwicklung auch so miterlebt und gesehen.
Ja.
Aber für mich, ich habe mich auch immer mehr von denen so ein bisschen abgegrenzt, obwohl das ja wirklich auch gute Freundinnen waren. Aber desto enger der Kontakt auch mit ihm wurde, desto mehr habe ich die auch so als Störfaktor wahrgenommen.
Jetzt war das der Abschlussball zur mittleren Reife. Wie war es dann, als du in die Oberstufe gekommen bist?
Ich würde sagen, ab da an hat sich der Kontakt dann nochmal intensiviert. Und er hat nochmal irgendwie so richtig das Tempo angezogen, weil er hatte mir dann nochmal gesagt gehabt, dass dadurch, dass er mich jetzt nicht mehr unterrichtet, dass das leichter ist für uns, die Beziehung quasi so auf die nächste Ebene zu nehmen, also auch körperlich. Und da ging das dann auch ganz schnell, dass er dann auch immer mehr jetzt vorgeschlagen hat, dass wir uns außerhalb der Schule treffen und quasi ein Date haben und dass er auch mit mir schlafen will.
Okay. Und wie hast du darauf reagiert?
Also erstmal ging mir das plötzlich alles viel zu schnell. Also ich fand es auf der einen Seite schön zu wissen, dass obwohl ich jetzt in der Oberstufe bin, dass wir trotzdem noch diesen Kontakt haben, weil da hatte ich irgendwie ein bisschen Angst vor, was passiert, wenn ich jetzt in der Oberstufe bin. Und aber auf der einen Seite, als er dann immer noch dieses Treffen gedrängt hat, wurde mir auch ein bisschen so unwohl, weil ich hatte ja, wie gesagt, noch keine sexuelle Erfahrung und ich wusste definitiv oder hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass er das ja wirklich, also auch will mit mir. Und wusste nicht eigentlich, ob ich dieses Date will oder nicht oder wie das überhaupt sich gestalten würde.
Fandest du ihn denn auch körperlich irgendwie attraktiv? Weil das ist ja nochmal eine andere Ebene. Mhm. Ja, ob jemand einen anspricht, also hat es dich auch körperlich zu ihm gezogen, so wie es umgekehrt offenbar der Fall war?
Das ist eine sehr interessante Frage und ich finde, das ist auch wichtig, da so ehrlich zu sein und das irgendwie versuchen auch also gut zu erklären zu können. Also ich fand den körperlich überhaupt nicht attraktiv eigentlich.
Ja.
Also das war jetzt nicht so ein Lehrer, wo man irgendwie denkt so, oh, ne, so. Also ganz im Gegenteil. Also ich fand, ja, für mich war das einfach wie ein Erwachsener, wie ein Vater von einer Freundin oder sowas irgendwie. Ich fand den null attraktiv, aber ich muss sagen, ich habe mich ja so in diese Person verliebt, die mir irgendwie diese Nachrichten geschrieben hat oder diese Aufmerksamkeit gegeben hat. Mhm. Und ich habe das irgendwie so in meinem Kopf die ganze Zeit immer so differenzieren können. Also die Person, die mir diese Nachrichten schreibt, ist eine andere Person als die Person, die dann irgendwie dann doch in der Schule dann mir da über den Weg läuft und mit der ich da diese Musik mache.
Mhm.
Und ich konnte das überhaupt nicht so miteinander verbinden, weil genau, ich fand ihn körperlich nicht attraktiv.
Und habt ihr euch denn dann auch mal außerhalb der Schule getroffen?
Mhm.
Oder? Und war das dann wie so ein Realitätscheck? Also nach dem Motto, ja, Schreiben ist die eine Ebene. Ich bin auch irgendwie verliebt in die Rolle, die er in meinem Leben hat. Aber wenn ich ihn da so sehe, dann will ich eigentlich gar nicht? Oder wie?
Ja.
Ja? Mhm.
Ich glaube, das ist auf jeden Fall passiert. Und das hast du, glaube ich, auch gerade ganz gut schon so irgendwie so beschrieben.
Ja.
Und zwar, genau, es kam dann auch zu diesem Date, das war in den Herbstferien auch und wir haben uns den ganzen Tag dafür genommen und haben uns außerhalb getroffen, also auch weiter weg natürlich, damit es eben halt sicherer ist. Und ich bin dann mit einer Bahn wohin gefahren und er hat mich dann am Bahnhof abgeholt, mit seinem Auto auch wieder.
Mhm.
Und wir sind so nochmal ein Stück rausgefahren. Und da war das schon so, dass er dann, dadurch, dass es auch nicht mehr so, sage ich mal, im Schulraum war oder nicht mehr so in der Nähe meines Zuhauses, war der schon auch direkt viel körperlich, viel aufdringlicher. Der hat dann an diesem Tag meine Halslinie beschnuppert und gesagt, wie gut ich rieche und haben die ganze Zeit also irgendwie so körperlichen Kontakt hergestellt. Und wir sind dann spazieren gegangen und haben uns dann irgendwo hingesetzt. Und dann hat er quasi mich so ganz eindringlich angeguckt und hat so seine Hand auf meinen Schoß gelegt, so zwischen die Beine und hat das so quasi ein bisschen so gestreichelt und hat gesagt, dass er am liebsten jetzt sofort über mich herfallen würde. Und ich weiß noch, dass ich das also total, also ich bin total erstarrt einfach. Und ich glaube heute, dass ich erstarrt bin, weil quasi der Kopf was anderes wollte als der Körper und der Körper, glaube ich, schon signalisiert hat, dass da irgendwas falsch ist und ich das eigentlich gar nicht will, diesen Körperkontakt.
Ja. Und wie ging es dann weiter? Also
Also das war dann, genau, ich bin dann so erstarrt und dann hat er eigentlich wieder so. Also er hat ja die ganze Zeit entschieden. Er hat mich auch nie gefragt, was ich überhaupt machen will auf diesem Date.
Ja.
Also das war ja auch das. Ich war irgendwie total passiv immer in dieser Situation. Also er hat dann gesagt, ja, lass uns dann wieder zurück ins Auto und dann sind wir wieder irgendwo hingefahren. Und eigentlich wollte er mit mir auch zu einem also Raum fahren, wo man Musik machen kann.
Mhm.
Und das fand ich erst so, ne, hat sich erst toll angehört, wir beide machen Musik zusammen. Das, natürlich machen wir das, weil das ist ja auch so unser Ding. Aber als wir dann da ankamen, habe ich richtig Angst bekommen, weil das war auch so ein bisschen abgelegen und er hat dann gesagt, er geht schon mal vor und ist dann in diesen Musikraum rein. Und ich wusste eben halt, dass er was anderes machen will als Musik.
Ja, verstehe.
Ja, aber Gott sei Dank ist er immer dann zurückgekommen und ich weiß nicht, ob da Leute waren, aber wir haben das dann abgebrochen und dann hat er mich zurück nach Hause gefahren.
Das hört sich irgendwie wie eine immer weitere Zuspitzung an, so im Leben und in dem, was da war. Wie hat sich das dann aufgelöst?
Dann ging das sehr schnell und zwar, wir haben ja schon bei meinen Freundinnen gesprochen, also meine Freundinnen haben wirklich Verdacht geschöpft und ich bin denen auch im Nachhinein so dankbar, das waren wirklich gute Freundinnen. Die sind dann nach einer Sportstunde haben die sich quasi mein Handy genommen und haben eben halt diese Nachrichten gelesen.
Und dann?
Genau, dann haben die mich damit konfrontiert und ich war natürlich, also total, ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich das überhaupt nicht erwartet hatte. Und ich wusste gar nicht, was ich sagen soll und habe dann so ein bisschen so, ich sag mal, so eine Teilwahrheit erzählt, weil ich wusste, die haben diese Nachrichten gesehen, irgendwas muss ich ja sagen. Ich habe dann so gesagt, ja, der ist, ne, der ist so ein bisschen aus wie mein erster Freund, wir treffen uns schon außerhalb der Schule so, aber so schlimm ist das jetzt auch nicht. Und ich habe totale Panik bekommen und ja, die fanden das eben halt gar nicht gut, haben dann erstmal so geschluckt und das erstmal so dann im Raum stehen gelassen. Für mich ist erstmal so eine Welt zusammengebrochen, weil ich natürlich jetzt richtig Angst hatte, was als nächstes passiert.
Verstehe. Also jetzt plötzlich entdeckt, sozusagen. Plötzlich
Genau, plötzlich
entdeckt.
entdeckt und man kann es auch irgendwie nicht abstreiten, weil die diese Nachrichten gesehen haben, ja.
Warst du auch sauer, dass sie da reingeguckt haben oder warst du
Ja.
irgendwie, ja?
Ich war sauer, aber ich konnte es eben halt nicht mehr ändern, ne? Also die hatten das über irgendeinen Vorwand gemacht. Eine meiner Freundinnen wusste immer halt mein Passwort, mein Code und genau, das fand ich auch immer so ein Vertrauensbruch, weil sie das eigentlich nur für Notfälle wissen sollte.
Und hast du dann erstmal gedacht, so, uff, so wie unter dem Radar, was wird jetzt passieren? Oder wie
Ja,
ging der Tag oder die nächsten Tage, wie gingen die weiter?
genau. Ich mir dachte, okay, hoffentlich passiert jetzt nichts oder so. Dann ja, war das dann so, dass eine der Freundinnen hat auch, also später ihn konfrontiert sogar und hat ihm quasi gesagt, dass sie wissen, was zwischen ihm und mir los ist und er hätte dann angeblich, also laut der Freundin dann so auch gesagt, ich weiß gar nicht, was du meinst. Und dann meinte sie so, ja, sie und Marie und hat sich auch so ein Luftherz in die Luft gemalt. Und daraufhin wurde er auch total panisch und hat mich dann auch schon panisch angerufen und mir total Druck gemacht. Und das war dann auch schon so ein Moment, wo er gesagt hat, wenn das jetzt rauskommt, verliere ich alles. Und ja, du hättest diese Nachrichten nie jemandem zeigen dürfen. Ja, ab da an hat also sich komplett die ganze Situation gekippt und wurde auch sehr bedrohlich.
Und ist dann irgendwann, ist es dann explodiert? Also hat dann, wird es irgendwann, ja, okay.
Also meine Freundinnen, genau, die sind dann eben halt auch, weil er es ja abgestritten hat, sind die dann zur Schulleitung gegangen. Und eines Tages, das weiß ich noch, ich war auf dem Pausenhof, kamen eben halt dann meine Freundinnen und meinten, ja, wir müssen jetzt zur Schulleitung. Und ich wusste natürlich direkt, worum es ging und bin dann da einfach mitgegangen, stumm. Also wirklich gefühlt, also Adrenalin, alles, ich war total am Zittern und ich bin dann auch direkt dann in diesen, ja, in diesen Raum rein bei der Schulleitung. Und was eben halt sehr schlimm war, ist, dass der Lehrer da eben halt auch schon saß. Also der saß da schon in dem Raum und eben halt die Schulleitung auch. Und meine zwei Freundinnen und ich, wir wurden dann gebeten, dass wir eben halt Platz nehmen. Und ich weiß noch, wie unangenehm mir das war, weil ich konnte mir es schon sehr gut vorstellen, worum es in diesem Gespräch gehen wird.
Und wie ist dieses Gespräch dann abgelaufen?
Also ich würde sagen, in dem Gespräch ist alles falsch gelaufen, was falsch laufen kann. Und ich glaube, deshalb sitze ich auch heute hier, weil ich wirklich auch also Aufmerksamkeit auf dieses Thema
Ja.
machen will, also dass eben halt meiner Meinung nach eine Schulleitung nicht unbedingt immer gut geschult ist, eben halt mit so Fällen umzugehen, weil bei mir war das eben halt dann so, dass den Mädchen wurde das erste Wort gegeben, die haben dann kurz beschrieben, was sie gesehen haben und dann hat er eben halt dann, konnte er dazu was sagen und er hat natürlich direkt alles abgestritten und hat gesagt, ja, das stimmt doch alles gar nicht und sowas würde er nie tun, er ist immer der gute Lehrer und gerade bei einer der beiden Schülerinnen, die ihn auch sehr gut kannte, hat er gesagt, ich habe bei dir immer so viel unterstützt, ich habe so viel für dich getan, wie kannst du mir sowas unterstellen? Ja, und dann sollte ich mich natürlich dazu äußern, aber das ging ja gar nicht, weil er war ja mit in dem Raum und irgendwie, ich wollte meinen Freundinnen jetzt nicht in den Rücken fallen, die die Wahrheit sagen, aber ich konnte auch irgendwie dieses Geheimnis nicht aufgeben und irgendwie nicht ihm wehtun. Und ich saß dann so quasi wirklich wortwörtlich zwischen den Stühlen und das war ganz schlimm. Ich habe auch, glaube ich, nur geweint, gefühlt, also während dieser Zeit da ja, und habe dann auch alles abgestritten, weil ich mich einfach auch nicht sicher gefühlt habe, in dem Moment die Wahrheit zu sagen.
Und gab es denn eine Bitte, die in diese Nachrichten zu schauen oder irgendwas? Also spielten die noch irgendeine Rolle?
Nee, und das wundert mich im Nachhinein auch, dass nie jemand mich mal gefragt hat, einfach mein Handy rauszuholen und das denen zu geben. Meine Eltern wurden auch nicht irgendwie dazu geholt. Und das finde ich auch im Nachhinein da, wo eben halt komplett die Schulleitung versagt hat. Also genau, die hätten einfach sagen müssen, Marie, gib uns das Handy. Und dann hätten die da reingucken können und hätten eben halt dann die ganzen Nachrichten gesehen. Aber das haben die auch nicht gemacht. Und dann ganz, was es noch schlimmer gemacht hat, ist eben halt, dass der Wind sich dann so gedreht hat.
Aha.
Und dass dann der Lehrer auch gesagt hat, dass er will, dass die beiden Schülerinnen von der Schule verwiesen werden für Rufmord.
Und das stand dann am Ende des Gesprächs oder wie seid ihr dann aus? Das stand am Ende des Gesprächs.
Ja, das stand am Ende des Gesprächs und eine meiner Freundinnen ist sogar danach, kurz danach, dann von der Schule gegangen. Ich meine, freiwillig, aber natürlich aufgrund dieser Situation, ja. Ich habe danach also quasi eine Freundin verloren, die ist danach von der Schule gegangen, ja.
Das heißt, sie wollten Verantwortung übernehmen?
Ja.
Und wurden dafür abgestraft?
Ja, genau. Eigentlich die wirklich richtig gehandelt haben und das gemeldet haben, wurden abgestraft und mussten dafür quasi einen richtig teuren Preis bezahlen. Und das werde ich auch wirklich nie vergessen, wie die geweint haben, auch in diesem Raum und dieses Unrecht, was den beiden angetan wurde.
Und wie war das danach? Also warst du dann weiterhin, wie du es gerade beschrieben hast, zwischen den Stühlen?
Ja, es wurde schlimmer. Also ich hatte quasi dann eigentlich gar keinen Ort mehr, wo ich mich wohlgefühlt habe, weil mit den Freundinnen hatte ich danach quasi richtig Streit auch. Also die konnten es eben halt nicht verstehen, warum ich nicht einfach die Wahrheit gesagt habe. Und dadurch, dass dann auch die eine Freundin von der Schule musste oder gegangen ist, war das dann auch so, dass die andere Freundin sich auch so ein bisschen gegen mich gestellt hat und ich quasi meinen Freundeskreis verloren habe in dieser Schule. Und alle immer gesagt haben, du musst die Wahrheit sagen. Die haben auch richtig Druck aufgebaut auf diesen Punkt eigentlich. Und ich habe wirklich diese Freundin verloren zu dieser Zeit. Und er hat natürlich auch weiterhin diesen Druck aufgebaut und mir dann ganz krasse so E-Mails geschrieben, ich soll alles vernichten, was an Beweisen gibt und weiterhin alles abstreiten und dass er gerade zum Höhlenbewohner wird und sich kaum noch vor die Tür traut. Und ich habe von beiden Seiten nur diesen Druck erfahren eigentlich und hatte eigentlich gar keinen Rückzugsort mehr oder keinen sicheren Ort mehr. Und bin dann auch nicht mehr viel zur Schule gegangen, habe dann auch viel quasi geschwänzt. Ich war komplett haltlos. Also ich war auch dann ab dem Punkt auch so eine Außenseiterin in der Schule. Das heißt, genau die Schule, die sonst für mich so ein sicherer, schöner Ort war, war die Hölle. Also das war wirklich die Hölle.
Und zu Hause war es immer noch nicht gut? Also auch da war keine Hilfe zu erwarten?
Genau, da war es immer noch nicht gut. Und meine Mutter hat das auch alles nicht mitbekommen. Also genau, weil die so selber mit ihrer eigenen Situation da zu tun hatte, hatte ich auch nicht mitbekommen, wie sehr ich eigentlich gelitten habe.
Und wie ging es dann weiter? Also auch hier ja wieder eine totale Zuspitzung.
Ja, dann ging es so weiter, dass keiner, also was ich nie erwartet hätte. Also eines Tages habe ich dann einen Anruf bekommen. Ich weiß noch, ich war in meinem Zimmer, in meinem Jugendzimmer von einer unbekannten Nummer. Und dann habe ich irgendwie da abgehoben. Und dann war da eine junge Frau, die eben halt sagte, dass sie auch eine ehemalige Schülerin ist und dass wir uns treffen sollten. Und das war eben halt die junge Frau, über die ganze Zeit das Gerücht da kursiert hatte.
Die ein Baby, also ein Kind haben sollte von dem Lehrer.
Genau, genau. Und mit der habe ich mich dann auch getroffen und wir haben uns in einem Café getroffen. Und auch da, ich war an dem Punkt einfach so überfordert mit allem. Also ich stand wirklich nur irgendwie neben mir, weil irgendwie eine große Sache nach der nächsten kam und ich so gefühlt gar nicht mehr aufatmen konnte. Und ich war dann mit ihr in diesem Café und ich weiß noch, sie war auch total also selber total irgendwie fertig und auch am Weinen und hat dann nur so zu mir gesagt, ich soll ihr die Wahrheit sagen, was zwischen uns passiert ist, weil sie hat ein Kind mit ihm. Und dann hat sie auch so ein Bild von diesem Kind in so einem Schlüsselbund auf den Tisch geknallt und gesagt, ja, ich soll ihr die Wahrheit sagen, was da wirklich passiert ist. Und dass sie wohl noch also auch zusammenleben, also noch weiterhin in dieser Beziehung sind auch. Also.
Okay, das ist ja wieder eine ganz andere Situation jetzt plötzlich. Jetzt erfährst du, er hat in gewisser Weise ein Doppelleben geführt und du hast von nichts gewusst. Was hat das dann in dir ausgelöst in dem Moment?
Also das war richtig schlimm, weil da fing auch so an, dann so das Bild von ihm zu bröckeln. Also vielleicht war das auch im Endeffekt vielleicht ganz gut, dass es passiert ist, weil das war so der erste Moment, wo ich so gemerkt habe, okay, der hat mich irgendwie belogen, der manipuliert, der hat da die ganze Zeit eine Beziehung, der hat ein Kind mit einer ehemaligen Schülerin, die hier vor mir sitzt. Und da fing auch so ein bisschen das Bild wirklich an zu bröckeln, so dass er nicht so dieser Mensch ist, den ich dachte, der er ist und dass er wirklich ganz vielen Leuten ganz viel Leid zufügt irgendwie auch.
Und dann, also wie ging dein Alltag dann weiter oder ging der weiter überhaupt nach dieser Nachricht dann?
Also ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich also wirklich also emotional auch gar nicht mehr mit diesen ganzen Sachen umgehen konnte. Ja. Also ich bin dann eines Tages, und das waren jetzt glaube ich, ungefähr 6 Monate sind verstrichen, seitdem ich bei der Schulleitung war. Also 6 Monate ist das einfach so weitergelaufen natürlich. Und dann gab es irgendwann einen Punkt, wo ich wirklich wortwörtlich in der Schule zusammengebrochen bin vom Unterricht auf dem Flur. Und dann gab es dann eine Lehrerin, die ist gekommen und hat das eben halt gesehen, es gab so eine Traube von Menschen, die immer um mich rumstand, hat das aufgelöst und hat mich dann in einen separaten Raum geholt. Und sie war wirklich die erste Person, die gefragt hat, was ist hier eigentlich los?
Was hast du ihr erzählt?
Also gerade mit 16, ich wusste ja gar nicht, was ich überhaupt sagen soll. Ich hatte noch nie da wirklich drüber gesprochen und hatte gar keine Wörter dafür, ne? Was, also was war das überhaupt, ne? Und ich habe dann nur gesagt, die Gerüchte sind wahr. Und mehr musste ich auch gar nicht sagen, weil ich habe direkt gesehen, dass sie versteht, worum es geht. Und sie ist dann auch einfach aufgestanden und hat mich total so fest umarmt und hat gesagt, es wird alles gut.
Wie wichtig war die im Nachhinein für dich?
Das war für mich also eine der wichtigsten Personen, auch eigentlich eine der Personen, die wirklich gut gehandelt hat, ne? Also die da in meiner Erinnerung auch so die gute Person einfach ist, die wirklich menschlich gehandelt hat und wirklich hingesehen hat. Und ja, mit der bin ich dann auch nochmal gemeinsam dann zur Schulleitung gegangen und auch nur durch ihre Unterstützung. Und sie hat dann auch die Schulsozialpädagogin mit dazu geholt. Das hat die Schulleitung ja vorher auch nicht gemacht gehabt, zum Beispiel. Sie hat dann noch da auch nochmal mir so Unterstützung gegeben und genau, wir sind dann zusammen zur Schulleitung. Und da habe ich mich dann endlich getraut, die Wahrheit zu sagen, beziehungsweise alles, was ich gemacht habe, ist eben halt das Handy auf den Tisch zu legen mit diesen Nachrichten.
Und wie war dann die Atmosphäre in diesem Gespräch?
Ganz anders, weil sie ja mit dabei war. Also da habe ich das Gefühl gehabt, jetzt wird irgendwie zugehört und jetzt wird das irgendwie auch ernst genommen. Und das hat man auch in deren Gesicht dann gesehen, dass wirklich jetzt so nach dem Motto, oh Gott, so, das ist wirklich passiert und jetzt müssen wir irgendwie handeln. Und die haben auch dann schnell gehandelt. Also er wurde dann auch ganz schnell erstmal freigestellt von der Schule. Und ich wurde eben halt dann informiert, dass ich dann eben halt ja geladen werde als Zeugin für ein Disziplinarverfahren.
Aber was ich mich frage, ich meine, das war 6 Monate nach diesem ersten Gespräch. Hat der Rektor sich entschuldigt bei dir und natürlich auch bei deinen Freundinnen, denen
Nein.
ja am Ende des Gesprächs die Schuld gegeben wurde und jetzt hat sich doch aufgeklärt, dass sie komplett recht hatten?
Genau, und das tut mir im Nachhinein auch so weh. Und auch deshalb bin ich auch, ne, heute hier, weil,
Ja.
genau, die wurden nie rehabilitiert. Nie ist jemand einfach immer dann auf die zugegangen, hat gesagt, ihr habt da richtig gehandelt gehabt. Genau, es ist doch wahr gewesen. Und ich habe auch später mal mit der Freundin gesprochen, dann mit der einen, die die Schule verlassen hat. Und das hat die natürlich auch mitgenommen. Ne? Das kann die auch jetzt erst Jahre später sagen, was das überhaupt mit ihr gemacht hat auch. Ne? Also dieses, die Wahrheit sagen, helfen wollen und dann, genau, dass die ausgegrenzt wurden, sie die Schule verlassen musste und das nie rehabilitiert wurde und die nie irgendwie denen mal gedankt wurde und das irgendwie richtig gestellt wurde.
Und wie ging das dann? Du hast gerade von einer Anhörung geredet, von einer Einladung. Wie ging das formal dann weiter?
Genau, ich wurde dann als Zeugin geladen, eben halt dann zur Schulaufsichtsbehörde. Also die Schulaufsichtsbehörde ist ja im Endeffekt verantwortlich. Also die Schulleitung musste das ja eben halt dahin melden. Und das war eben halt dann auch ein Termin, der war irgendwie in dem Sommer. Und auch da meine Eltern konnten nicht mit. Also mein Vater wollte ich nicht dabei haben, weil es ja auch um sexuelle Themen ging. Und meine Mutter, wie gesagt, die war ja eher mit sich beschäftigt. Und da ist dann auch die Lehrerin mit zu dieser Anhörung. Es war eben halt dann so, die haben mich ja wirklich als Zeugin geladen. Ne? Also die haben mich gar nicht behandelt wie eine Betroffene oder wie einer Minderjährigen, der sexualisierte Gewalt widerfahren ist. Die haben mich behandelt wie jemand, der irgendwie einen Autounfall gesehen hat aus der Ferne und beschreiben soll, ob das Auto rot oder grün war. Also die haben mich wirklich null emotional unterstützt und die haben eben halt dann diese Nachrichten eben halt da liegen gehabt und zum Teil auch vorgelesen. Und ich sollte mich dazu eben halt äußern und das war natürlich mir mega unangenehm. Und es war alles sehr, sehr detailliert und man muss dazu auch sagen, es gab eben halt jemanden, der das Disziplinarverfahren geleitet hat. Es gab eine Protokollantin, aber der Lehrer hatte auch seinen Anwalt anwesend, der mir Fragen stellen konnte. Aber ich hatte auch keinen Anwalt oder jemand, der mich unterstützt hat. Die Lehrerin durfte nichts sagen, weil sie ja selber Angestellte war. Und ich saß da quasi ganz alleine und musste mich eben halt diesem Anwalt stellen, der mir auch so ein bisschen dieses Lolita-Bild gegeben hat, von wegen, ja, du machst ja, hast ja mitgemacht und du fandst das ja auch toll und was hätte er da machen sollen? Du bist ja eine junge, attraktive Frau und ja.
Wenn ich mir so vorstelle, nochmal zurück an deine Schule, du bist ja zusammengebrochen. Du warst vorher nicht in der Schule. Es war irgendwie von außen ja auch ersichtlich, dass es dir überhaupt nicht gut ging. Jetzt wusste man auch, warum. Und jetzt hatte man diese Nachrichten gelesen, hat ja gesehen, was mit deinem Freundeskreis passiert ist. Wurde dir denn dann Hilfe angeboten? Also wurde mit dir darüber gesprochen, wie du die Erfahrung jetzt verarbeiten kannst?
Gar nicht. Ich glaube, deswegen war danach das Trauma so schlimm, weil also nach dieser Anhörung bei der Schulaufsichtsbehörde wurde ich quasi mehr oder weniger zurück in den Schulalltag geschmissen. Es gab keine Nachbetreuung, keiner, der mit mir gesprochen hat oder mir erklärt hat, dass es sexualisierte Gewalt war, dass es Grooming gab, dass er der Verantwortliche ist, überhaupt nicht. Und mir hat auch gar keiner erzählt, was danach passiert mit ihm. Also es war dann wirklich einfach so, dass er eines Tages nicht mehr in dieser Schule war. Und das war für mich auch ganz schlimm, da habe ich erstmal bitterlich geweint, als ich seinen Wagen nicht mehr auf dem Lehrerparkplatz gesehen habe. Und auch da, ich hatte niemanden, mit dem ich darüber sprechen konnte, warum ich mich so fühle, warum sich das auch wie ein Verlust anfühlt. Und gleichzeitig wusste ich auch nicht, was mit ihm passiert. Und ich habe dann auch später selber online rausgefunden, dass er an eine andere Schule versetzt wurde. Aber mit mir hat keiner gesprochen. Und das hat es auch, glaube ich, so schlimm gemacht.
Hast du denn später für dich erarbeitet, warum sich das wie ein Verlust angefühlt hat?
Ja, ich weiß das mittlerweile, genau, weil er so viele Lücken ja in meinem Leben gefüllt hat. Und das ist ja auch Teil des Groomings, ne, dass ein Täter ja auch, es gibt ja auch schöne, also das Schlimme ist, missbräuchliches Verhalten und sexualisierte Gewalt kann sich ja auch schön anfühlen. Und davon lebt ihr ja auch, ne? Also es gibt ja was Schönes, was ja dann irgendwie ausgenutzt wird. Und ich habe natürlich schon das vermisst, dieses gesehen werden und dass er so eine Bezugsperson war. Und da ja auch keiner mit mir darüber gesprochen hat, dass es sexualisierte Gewalt war, habe ich in meinem Kopf das auch so als Liebesbeziehung abgestempelt und dass ich irgendwie dieses Geheimnis verraten habe. Und deshalb habe ich da so auf diesem Parkplatz gestanden und so geweint, weil ich mich mitschuldig gefühlt habe. Ich habe gedacht, ich habe was ganz Schlimmes getan, weil wenn er noch unterrichtet und einfach nur versetzt wurde, dann kann das ja alles nicht so schlimm gewesen sein. Da habe ich einfach überreagiert.
Und weil du sagtest, du hattest keine Informationen, jetzt gehst du ja auch mit all dem raus. Auch nachträglich hast du aber kein Angebot von Behörden erhalten, das einfach nochmal aufzuarbeiten und nochmal transparent zu machen für dich, was da eigentlich dann weiter passiert ist?
Also das ist schwierig und das ist auch was, wo ich mich viele Jahre jetzt mit beschäftige. Also erstmal, als es dann eben halt so hochkam, ich habe auch dann eine Therapie gemacht und das war auch alles sehr gut und wichtig. Genau, und als ich dann versucht habe, quasi auch die Behörden zur Verantwortung zu ziehen und da eben halt Gespräche anzukurbeln. Also die Schulleitung, die neue Schulleitung an dieser Schule will gar nicht mit mir sprechen. Die haben also konsequent meine E-Mails ignoriert, ich würde sagen, über ein Jahr oder so. Das war mega frustrierend und dann die Schulaufsichtsbehörde hatte dann auch, ich hatte nämlich mal dann auch einen Brief an die neue Schule geschrieben mit dem Anwalt und die Schulaufsichtsbehörde hat sich dann nur wieder bei mir gemeldet, um quasi zu sagen, dass den Anschuldigungen damals nachgegangen worden sind und dass sie aus Datenschutzgründen keine Auskunft geben können und quasi das ist auch, und das ist auch wichtig zu wissen, es gibt ja auch da so eine Regelung, dass sie auch Einträge aus den Akten löschen. Also das ist quasi in der Akte von ihm auch gar nicht mehr vermerkt ist. Und das ist ja auch also auch für den Kinderschutz ja auch schlimm, dass es nicht mehr vermerkt ist. Und erst jetzt in dem letzten Jahr, wie gesagt, ich bin da schon länger aktiv in diesem Themenfeld und erst jetzt im letzten Jahr hat sich da was bewegt und ich habe dann auch quasi ja mich in Projekten beteiligt und habe es dann geschafft, Leute kennenzulernen, die in dieser Schulaufsichtsbehörde sitzen. Und jetzt ist es tatsächlich zu Gesprächen gekommen und ich bin gerade aktiv in einem Aufarbeitungsprozess mit der zuständigen Schulaufsichtsbehörde.
Es bewegt sich
Es
zumindest
bewegt sich langsam, aber es
etwas,
bewegt sich was, ja.
ja. Nochmal zu dir. Ich meine, das alles ist ja passiert, wir haben es ja schon angedeutet, mitten in der Pubertät, also in der Phase, in der wir unsere Persönlichkeit rausbilden, in der wir auch lernen, Beziehungen zu knüpfen und all das. Welche Auswirkungen hatte diese Erfahrung auf Beziehungen, auf die Art, wie du Beziehungen geführt hast in den nächsten Jahren, auch auf Liebesbeziehungen?
Also ich glaube natürlich, hat das ganz viel mit meinem Vertrauen gemacht und wie ich generell Liebesbeziehungen eingehe. Also da würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass das also ich da gar nicht drauf eingewirkt hat. Also ich habe mich in Beziehungen wirklich sehr oft überfordert gefühlt. Also gerade emotional, gerade wenn man an so einen Punkt kommt, wenn man merkt, so Gott, ich verliebe mich gerade in jemanden und man macht sich damit ja auch vulnerabel, weil wenn man verliebt ist, ist man vulnerabel. Und das war für mich ganz schlimm. Da habe ich auch ganz viele, also auch Panikattacken und so bekommen und konnte das erst gar nicht, diese emotionale Nähe und dieses Vertrauen wieder. Da muss ich aber auch sagen, dass da Therapie wirklich geholfen hat. Also ich kann das auch nur anderen Betroffenen wirklich ans Herz legen. Das hat mir unwahrscheinlich geholfen.
Wie geht's dir heute insgesamt im Leben?
Also vielleicht zu dem Punkt, also ich bin gerade auch frisch verliebt, also vielleicht hat die
Oh,
Therapie auch
schön.
wirklich, wirklich irgendwie geholfen.
Ja, herrlich.
Ja, und es ist wirklich auch alles gerade sehr schön und ich merke auch, das fühlt sich einfach nur schön an und ich fühle mich auch selber sehr gefestigt und sehr wohl und ja, sehr verliebt. Also von daher, genau, mein Leben heute ist eigentlich wunderschön. Ich bin wirklich, ja, happy mit mir und meinem Leben und finde, das ist auch wichtig, dass man das irgendwie auch zeigt, dass es auch eine Art von Heilung gibt, obwohl ich bei Heilung auch ein bisschen vorsichtig bin, wie ich das nenne, weil ich will auch nicht, dass man irgendwie denkt, dass es jetzt komplett vergessen ist.
Ja.
Es hinterlässt natürlich total, also Spuren, die wirklich lebenslang sind und ich glaube, man lernt nur anders, das ins Leben zu integrieren, diese Erfahrung, ja.
Aber es ist trotzdem schön, mit welcher Euphorie du jetzt über dein aktuelles Leben und deine frische Liebe sprichst, wenn du alles zusammennimmst mal so und auf dein aktuelles Leben schaust. Was ist dir heute wichtig im Leben?
Oh, das ist eine gute Frage. Was ist mir wichtig im Leben? Also ich mache gerne viele Sachen so outdoor. Also für mich im Leben ist Balance wichtig. Also ich bin sehr zielstrebig. Ich habe mich auch beruflich verwirklicht und mir ist Natur sehr wichtig und mir ist es aber auch wichtig, irgendwie meine Geschichte zu teilen und damit hoffentlich was irgendwie zu verändern. Weil ich denke, dass das Schulthema und Missbrauch in Schule generell noch nicht wirklich genug besprochen wurde. Und es gibt da so viele Lücken noch einfach. Ich finde, auch heute sind Kinder nicht unbedingt besser geschützt vor solchen Sachen. Und dazu will ich was beitragen. Also ich bin auch so eine kleine Aktivistin geworden, glaube ich.
Dann danke ich dir dafür, gerade auch dafür, dass du so offen über dieses Thema gesprochen hast, das sicher mehr Öffentlichkeit braucht. Und ich bin mir auch sicher, genauso sicher, dass du viele erreichen wirst, ja, durch deinen Mut auch über alles so offen zu sprechen. Danke dir sehr.
Ja, danke dir auch, Michael.
Das war Das wahre Leben, ein ARD-Podcast vom SWR. Vielen Dank an mein Team, Redaktion Barbara Christopher, Sven Hauser, Isabel Meyer. Produktion Jens Baumgart. Und vielen Dank natürlich auch an euch fürs Zuhören. Und wenn ihr direkt weiterhören wollt, dann empfehle ich euch den Podcast Die Frage. Host Lisa Sophie spricht da mit Menschen über die schwierigsten und auch emotionalsten Momente in ihrem Leben. Zum Beispiel auch in der aktuellen Folge mit dem Findelkind Farina. Die wurde direkt nach ihrer Geburt in einer Sporttasche in einem Krankenhaus ausgesetzt. 18 Jahre später tauchen durch einen DNA-Test und einen unglaublichen Zufall plötzlich Hinweise auf ihre leiblichen Eltern auf. Wird sie die Geschichte ihrer Herkunft erfahren? Hört doch mal rein, ihr findet Die Frage in ARD Sounds. Wir verlinken euch den Kanal in den Shownotes. Und solltet ihr Kritik, Lob oder selbst eine interessante Geschichte zu erzählen haben, meldet euch unter daswahreleben@swr.de. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.